Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Freitag, dem 24. April. Schön seid ihr dabei. Heute geht es um folgende Themen. Umbauen für Igel und Co. Die Stadt will mit einer Biodiversitätsbörse Hilfe bieten, den eigenen Garten umweltfreundlicher zu gestalten. Bereits am ersten Abend stieß das Angebot auf großes Interesse.
Das Ziel ist schon erreicht. Wir freuen uns wirklich sehr, dass das Interesse so groß ist.
Und die neue Gruppenausstellung in der Stadtgalerie widmet sich den öffentlichen Orten und Infrastrukturen der Stadt. Und sie sucht nach den Orten des Begehrens, der Intimität und des Widerstands.
Was uns auch beschäftigt hat, ist ein bisschen vielleicht über die Kunst- und Kulturinstitution als eine nachzudenken, die nicht um sich selbst kreist und nur in den eigenen Räumen bleibt, sondern so ein Projekt zu nutzen, dass es uns auch in die Stadt hinausspült, auch mit dem Publikum, um zu sensibilisieren für diese Frage des Raumes und welche Räume verdrängt werden, schützenswert sind.
Das war der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages, zuerst mit einer Nachricht aus der Stadt Bern. Der Stadtrat will die Videoüberwachung der städtischen Velostationen wieder aufnehmen. Noah Piu mit den Details.
Zu reden gab im Rat, ob es sich bei den Velostationen um öffentlichen oder halböffentlichen Raum handle und inwiefern Videoüberwachung ein Eingriff in die Privatsphäre der Gefilmten sei. Der Stadtrat stimmte dem Vorschlag des Gemeinderats schließlich mit 44-24 Stimmen zu. Nach 3 Jahren wird der Rat darüber befinden, ob die Videoüberwachung fortgeführt wird. Bis 2023 waren die Velostationen bereits überwacht, jedoch ohne gesetzliche Grundlage. An der geplanten Videoüberwachung übten im Vorfeld unter anderem die demokratischen JuristInnen Bern Kritik. Wir haben im Rabe Info vom 26. März darüber berichtet.
Die BefürworterInnen der Sanierung des Kunstmuseums Bern warnen vor einer Teilschließung des Museums, sollte der 15 Millionen Projektkredit abgelehnt werden.
Das überparteiliche Komitee Ja zum Kunstmuseum Bern hat gestern seine Argumente vorgestellt. Der alte Erweiterungsbau sei sanierungsbedürftig und könne nur noch rund 15 Jahre betrieben werden, so das Komitee. Ohne den neuen Erweiterungsbau müsse dieser Trakt des Museums also schließen. Ein Nein zur Vorlage gefährde zudem die über 50 Millionen Franken privater Spenden. Im Komitee Ja zum Kunstmuseum Bern sind VertreterInnen aus fast allen Parteien vertreten. Die SVP hingegen hat die Nein-Parole für die Abstimmung vom 14. Juni beschlossen.
Wir kommen zu einer Meldung aus dem Kantonsparlament. Die Geschäftsprüfungskommission des Großen Rates rügt die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion GSI unter Pierre-Alain Schneck.
Dritte sind unzufrieden mit der Zusammenarbeit der GSI. Zu diesem Schluss kommt die Geschäftsprüfungskommission im Rahmen einer Überprüfung. Die Kommission hat sich dafür 3 Prozesse genauer angeschaut. Die Neustrukturierung der Spitex-Landschaft, die Erarbeitung der Vernehmlassungsvorlage des Sozialhilfegesetzes und die Arbeiten für eine Neugestaltung im Bereich Arbeitsintegration. Dabei stellt die Kommission fest, dass die GSI wenig Interesse zeigt am Know-how aus der Praxis. Die Geschäftsprüfungskommission empfiehlt der Direktion, ihren Umgang mit verwaltungsexternen Stakeholdern und Leistungserbringern grundlegend zu überdenken.
Der Bund macht den Bus- und BahnbetreiberInnen strengere Auflagen.
Das Bundesamt für Verkehr will neue Vorgaben für den Regionalverkehr einführen, wie die Behörde gestern mitteilte. Damit die Transportunternehmen Abgeltungen aus der Bundeskasse erhalten, müssen sie bei gewissen Angeboten mehr Kosten selber tragen. Für Bus- und Bahnangebote, die über einen Halbstundentakt hinausgehen, sieht der Bund neu einen minimalen Kostendeckungsgrad von 30% vor.
Ins Ausland. Die Waffenruhe in Libanon dauert weitere 3 Wochen.
Das hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, wie die libanesische Tageszeitung L'Orient Le Jour berichtet. Zuvor hatten sich die BotschafterInnen von Libanon und Israel mit dem US-amerikanischen Präsidenten in Washington getroffen. Die aktuelle Waffenruhe hätte am Sonntag geendet.
Nach Benin. Der bisherige Finanzminister Romuald Wadagni geht als Sieger bei den Präsidentschaftswahlen hervor.
Das Verfassungsgericht bestätigte gestern die in der vergangenen Woche bekannt gegebene vorläufige Auszählung, wie der Fernsehsender Africa News berichtet. Während Wadagnis 10-jährige Amtszeit als Finanzminister konnte er die öffentlichen Finanzen Benins sanieren und das Defizit senken. Dennoch bleiben im Land eine enorme Wohlstandskluft und Unsicherheit im Norden des Landes aufgrund von Angriffen, die dschihadistischen Gruppen zugeschrieben werden. Wadagni tritt sein Amt am Sonntag, dem 24. Mai, an.
Die Weltgesundheitsorganisation ist optimistisch, dass die Krankheit Malaria endgültig besiegt werden kann.
Ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation sagt, zum ersten Mal gäbe es eine reale Möglichkeit, die Krankheit innerhalb einer überschaubaren Zeit zu besiegen. Das berichtet der Deutschlandfunk. Die WHO drängt die Weltgemeinschaft deshalb, die Chance auf eine malariafreie Welt zu ergreifen. Problematisch seien allerdings die Budgetkürzungen vieler Länder. Die USA und andere Länder streichen in ihren Haushaltsplänen die Mittel für die internationale Gesundheitsvorsorge.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Noah Piu und Ursi Grimm. Und jetzt zum Wetterbericht für die Stadt Bern. In der Nacht auf Samstag sinken die Temperaturen auf 3 Grad. Das sonnige Wetter hält an, bis am Dienstag dann ziehen Wolken auf und die Temperaturen sind auch tagsüber etwas kühler.
Rabe Info.
Es blüht, sprießt und duftet derzeit in Berns Gärten. Doch ein solcher Stadtgarten kann mehr als Auge und Nase zu erfreuen. Als Teil des städtischen Ökosystems spielen Gärten eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die Biodiversität zu fördern. Die Fachstelle für Natur und Ökologie lädt in diesen Tagen deshalb zur Biodiversitätsbörse im Holligerhof. Noah Piu hat sich am ersten Tag der Börse umgeschaut.
Donnerstagabend im Holliger Hof. In der frühabendlichen Sonne spazieren Dutzende Menschen über die Ausstellung der Fachstelle Natur und Ökologie von Stadt Grünbern. Sie betrachten die Nistkästen, Igeltunnels, Asthaufen und Steinlinsen. Sabine Czeppeler, Leiterin der Fachstelle, ist erfreut über den hohen Andrang.
Also ich muss sagen, vor etwa einer Stunde haben wir geöffnet und es hat so viele Leute. Ich würde sagen, das Ziel ist schon erreicht. Wir freuen uns wirklich sehr, dass das Interesse so groß ist.
Czeppeler und ihr Team wollen mit der Ausstellung den Leuten zeigen, was sie in ihrem Garten tun können für die Biodiversität. Hier, wo dereinst das Hochhaus der Eisenbahngenossenschaft stehen wird, befindet sich der letzte Fleck der ehemaligen Warmbächli-Brache. Der Ort ist nicht zufällig gewählt.
Das ist einfach ein unglaublich wertvoller Ort. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es hier auch gefährdete Pflanzen hat. Müsste dazu vielleicht noch etwas größer sein. Es ist einfach ein schönes Beispiel für einen Ort, der einen sehr hohen Naturwert haben kann und auch hat, weil es einfach sehr spezielle Lebensraumtypen darin vorkommen.
An diesem biologisch wertvollen Ort sollen die Leute nicht nur auf das Thema sensibilisiert werden. Die Ausstellung ist Teil der Biodiversitätsbörse. Die Fachstelle Natur und Ökologie von Stadt Grünbern informiert und berät hier jene, die in ihrem Garten etwas für die Biodiversität tun wollen. Alles, was es dazu braucht und was man auf dem Wildpflanzenmarkt nicht findet, kann man hier kaufen.
Der Anfang, das sind alles Vogelkästen, also Nisthilfe für Vögel. Wirklich sehr divers. Und im zweiten Teil kommen noch Fledermauskästen und Schläferkästen, also für 7 Schläfer oder andere Bilchen, genau. Und zum Schluss ist dann noch das Ego-Häuschen.
Luis Bertschi von der Fachstelle Natur und Ökologie führt über das Gelände und zeigt die einzelnen Stationen. Nachdem sich Holzkasten an Holzkasten reiht, richtet sich das Augenmerk von den Tieren in der Luft auf den Boden. Verschiedene Röhren und längliche Holzkonstruktionen zeigen auf, wie ein Garten trotz Zaun barriereärmer werden kann. Durchlässigkeit sei ein wichtiges Thema, erklärt Bertschi. Viele Tiere sind durch Zäune und andere Hindernisse eingeschränkt in ihrem Bewegungsradius.
Wir haben es jetzt auch ein bisschen am Ego aufgehängt. Das ist eigentlich so ein Flaggschiff-Tier für Durchlässigkeit im städtischen Raum. Also wenn irgendwo der Ego durchkommt, dann kommt der Ego, kommen die anderen Tiere auch durch.
Wer konkret etwas davon umsetzen will, kann die nötigen Materialien gleich an der Biodiversitätsbörse erwerben. Mehr Biodiversität könne man bereits mit ganz einfachen Maßnahmen schaffen, sagt Sabine Czeppeler. Es beginne bereits mit der Frage, wie viel Rasenfläche brauche ich überhaupt?
Weil es sind die Ecken, die weniger intensiv gepflegt werden, die der Natur dienen. Also das heißt nicht Rasen, sondern Wiese, nicht Schnitthecke, sondern Wildhecke, ein Krautsaum, den man nur einmal pro Jahr oder noch weniger mäht. Das sind so die Eckpunkte, das ist ganz wichtig.
Dabei sei es wichtig, auf einheimische Pflanzenarten zu setzen.
Und wenn man zum Beispiel eine Forsythie nimmt, die zwar wunderschön gelb blüht, aber aus Ostasien kommt, dann ist es halt ein bisschen wie Plastik. Also das ist für dieses Ökosystem hier ein Fremdkörper.
Mit der entsprechenden Bepflanzung fördere man die Vielfalt der Insekten, so die Leiterin der Fachstelle Natur und Ökologie.
Und die ganzen Insekten, das ist die Nahrungsgrundlage für all die anderen Tiere, die wir gerne wahrnehmen und gerne beobachten, wie den Igel, wie die Fledermäuse. Alle unsere Singvögel, die brauchen, um ihre Jungen großzuziehen, brauchen die einfach eiweißreiche Nahrung, das sind Insekten.
Wichtig sei dafür nicht nur die richtige Bepflanzung, auch Kleinstrukturen im Garten helfen den Insekten. Luis Bertschi zeigt als Beispiel auf ein Loch im Boden, das mit feinem Sand aufgefüllt wurde. Diese sogenannte Sandlinse ist wichtig für die Wildbienen.
Im Moment hat man häufig die Insektenhotels, die überall hängen. Ein Grossteil der Wildbienen tut aber eigentlich im offenen Boden ist. Also, wer den Wildbienen helfen will, solche Strukturen sind viel wichtiger als die Insektenhotels.
Schwere Materialien wie Sand oder Steine liefert die Stadt gratis in den gewünschten Garten. Dieses Angebot scheint zu interessieren. Bereits an diesem ersten Abend der Börse führen Sabine Czeppeler und ihr Team zahlreiche Beratungsgespräche und beantworten die drängendsten Fragen.
Die Biodiversitätsbörse von Stadtgrün Bern kann man noch heute Nachmittag und morgen Samstag von 10 bis 16 Uhr besuchen.
Rabe Info. Kultur.
Sonnendeck, Rosengarten, WC Welle 7. Nach diesen städtischen Orten ist die Gruppenausstellung in der Stadtgalerie Bern benannt. Die neue Ausstellung widmet sich der städtischen Infrastrukturen und davon, wie Begegnungen von Begehren und Intimität stattfinden oder städtische Elemente Menschengruppen bewusst ausgrenzen oder formen. Eine Ausstellung, die nach der Magie in der Stadt sucht. Eva Knüssel und Andrea Popelka haben die Ausstellung kuratiert. Simon Keller hat sie auf dem Waisenhausplatz getroffen und wollte als erstes von Eva Knüssel wissen, an welchen Orten diese Magie verborgen liegt.
Eben oft an den Orten, die vielleicht nicht so offensichtlich sind, wo Begegnungen stattfinden, wo intime Momente möglich sind, wo wir uns vielleicht unverhofft in die Augen schauen. Städte erlebe ich immer als sehr soziale oder gesellschaftlich wichtige Orte, eben fürs Zusammenkommen, für den Austausch.
Ja, ich glaube, für mich sind es auch diese ephemeren, flüchtigen, unvorhersehbaren Begegnungen und wie Eva schon sagte, unterschiedlichste Formen von Zusammenkommen, gerade eben auch an Orten, die vielleicht eher abweisend sein sollen, eher der Verdrängung gewidmet sind. Und genau, ich finde es einfach irgendwie täglich spannend, so durch die Städte, in denen ich mich aufhalten kann, zu wandeln und zu sehen, okay, irgendwie, was kommt mir da alles entgegen?
Diese Orte, die titelgebend sind für die Ausstellung, das sind Beispiele dafür, wo Orte des Begehrens entstehen können, wo Menschen verweilen, aber auch wo beispielsweise sexuelle Handlungen stattfinden, Orte, die vielleicht auch im Verborgenen ein bisschen sind. Was macht diese Orte zu solchen, die sie werden?
Wir haben die Orte auch ausgewählt, weil sie stellvertretend für Bern stehen können, aber auch in jeder Stadt anzutreffen sind. Also in jeder Stadt gibt es Parkanlagen, gibt es öffentliche Badeanstalten, gibt es Saunas, gibt es öffentliche WC-Anlagen. Und diese Orte fanden wir interessant, weil sie eben auch ja, oft keinen Konsumzwang haben, weil es Orte sind, wo sich ganz unterschiedliche Menschen aufhalten, sich vielleicht auch begegnen, wo sie sich sonst nicht begegnen würden. Und wir haben auch explizit nach Cruising-Orten gesucht, die eben jetzt vielleicht in Bern, aber auch in anderen Städten vorkommen.
Genau, den anonymen Sex dienen können. Und was vielleicht auch interessant ist, ist, dass man, wenn man sich zum Beispiel jetzt sowas wie den Rosengarten oder eine ähnliche Parkanlage anschaut und so überlegt, was überlagert sich da alles so an Infrastrukturen, an Sozialen, an Begegnungen, und dass wir da vielleicht irgendwie so ein Spektrum aufmachen und dass es irgendwie toll ist, dass sich das alles an einem Ort abspielen kann und manche Dinge irgendwie eine stärkere Sichtbarkeit haben, andere eine weniger starke Sichtbarkeit.
In dieser Ausstellung thematisieren Kunstwerke die Regulierung durch die Umgebung, durch Stadt, durch Infrastruktur, Stadtentwicklung, Stadtplanung. Wie reguliert und strukturiert denn eine Umgebung die Begegnung zwischen Menschen?
Naja, wenn man denkt, also wir sitzen jetzt hier zum Beispiel auf dem Waisenhausplatz in Bern und einfach, wenn man überlegt, wie so die Führung ist, der Wege, die Leute unternehmen können, also die Annahme, dass die gebaute Umgebung und was es da alles für Konventionen gibt, natürlich schon irgendwie starken Einfluss darauf nimmt, wie wir darin leben und wie wir uns darin bewegen können. Und habe einfach das Gefühl, dass schon unterschiedliche Räume unterschiedliches zulassen an Begegnung, aber trotzdem in der Ausstellung geht es ja auch darum, wie eben unwirtliche Räume trotz allem angeeignet werden. Also Leute sind dann auch immer listig unterwegs und nutzen die Strukturen despite of themselves.
Genau, und ein Beispiel ist vielleicht die Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum. Also wir sitzen hier jetzt auf städtischen Stühlen. Aber an vielen Orten werden auch bewusst Sitzbänke zum Beispiel mit Unterteilungen versehen, damit Menschen sich nicht hinlegen können. An Bahnhöfen werden Sitzmöglichkeiten abmontiert, damit Menschen nicht übernachten. Und wir haben verschiedene KünstlerInnen in der Ausstellung, die mit diesem Thema von defensiver Architektur arbeiten und sich überlegen, wie können diese Objekte auch wieder sinnlich werden, wieder zugänglich, wieder einladend. Und ja, was bräuchte es dann eigentlich im öffentlichen Raum, damit eben Aufenthaltsorte auch eine einladende Qualität haben?
Also es gibt zum Beispiel eine Arbeit von Sani Pudert, da geht es ganz spezifisch um defensive Architektur beim Berliner Ostbahnhof. Und die Arbeit behandelt auch ein bisschen so die Geschichte dieses Kampfes. Also da gab es eine Bank außerhalb vom Ostbahnhof, die Leute und auch wohnungslose Leute genützt haben, um dort einfach so zu hängen. Und dann ist dieses Gebiet aufgekauft worden von der Deutschen Bahn und dann hat die dort interveniert, dass die Leute dort sozusagen nicht rumlungern. Dann haben die Leute sich aber das trotzdem wieder hergenommen, also diese abweisende Architektur und so weiter. Also da steckt dann auch immer dieser Kampf drinnen irgendwie.
Du sprichst jetzt diesen Kampf an, etwas Kämpferisches oder Aktivistisches, das gibt es auch in der Ausstellung, beispielsweise von dieser Künstlerin und Aktivistin, Fotografin Jill Posner. Das ist eines der älteren Werke oder ein Werk, das eine historische Dimension oder Perspektive aufmacht. Wie verknüpft es Zeitgenössisches mit dem, was wir sehen?
Genau, also wir haben fotografische Arbeiten von Jill Posener aus den 1980er Jahren, aus zwei unterschiedlichen Serien. Die eine Serie heißt A Dirty Girl's Guide to London von 1987. Das ist damals in einem feministischen Magazin, einem sehr wichtigen, veröffentlicht worden. Und da sieht man so zwei Lesben in Leder gekleidet, die ganz offen miteinander rummachen und sich küssen an so sehr repräsentativen Orten auf der Westminster Bridge, vor dem British Museum, im Hyde Park und so weiter. Und es war damals eine brisante historische Situation. Unter Thatcher gab es einen totalen konservativen Backlash. Es gab eine neue Gesetzesgebung, die auch sehr lange tatsächlich in Kraft war, die Section 80, die öffentlichen Einrichtungen verbot, über Homosexualität zu sprechen. Und das war sozusagen schon ein hochpolitischer, auch ein augenzwinkernder, aber ein hochpolitischer Akt, sich dann eben für diese Intimität und diese lesbische Liebe einfach den öffentlichen Raum zu nehmen und das zu claimen. Und dann natürlich aber auch ein Witz über dieses Format des Tourist Guides, das irgendwie Leute von außen lockt. Und dann so die Frage, okay, das sind jetzt die Wahrzeichen und die stehen für die Stadt und das ist dann das Bild, das wir von Stadt haben und so weiter.
Und die Arbeit schlägt natürlich auch eine Brücke in die Gegenwart. In den 80er wurden viele eben Regulierungen des öffentlichen Raums haben da gestartet, auch Gentrifizierungsbewegungen. Und vielleicht lässt uns die Arbeit auch zurückschauen, wo hat das gestartet, wo sind wir heute, welche Personengruppen werden heute aus dem öffentlichen Raum verdrängt, wie werden sie eben ihre Orte eingeschränkt. Jill Posener hat auch viele soziale Bewegungen dokumentiert, war an Demonstrationen, hat die Communities, die sie umgeben hat, dokumentiert, porträtiert und da auch eine sehr aktivistische Position als Künstlerin bezogen. Und vielleicht ist das auch eine wichtige Frage, ja, welche Rolle spielt Kunst in der heutigen Auseinandersetzung und den gesellschaftlichen Umbrüchen und Backlashes, die wir gerade aktuell erleben.
So diese Frage, die richtet ihr damit auch an die Besuchenden. Wie können diese zeitgenössischen Arbeiten die Perspektive auf die Stadt, auf Bern erweitern?
Also neben diesen politischen, aktivistischen und auch irgendwie kritischen Arbeiten versuchen wir auch einen spielerischen, lustvollen Zugang zum öffentlichen Raum, zum Stadtraum zu eröffnen mit der Ausstellung. Wir haben im quasi Veranstaltungsprogramm 4 Programmpunkte, eine Lesung, 2 Performances und ein Picknick, wo die BesucherInnen eingeladen sind, mit uns, mit den Kunstschaffenden in den öffentlichen Raum zu gehen, da über spielerische Aufgaben oder Bewegungssequenzen sich diesen Raum vielleicht auf eine ungewohnte Art anzueignen, sich zu begegnen im öffentlichen Raum und da auch so ein bisschen die eigene Handlungsmöglichkeit oder den eigenen Spielraum auszuloten.
Also ich glaube, was uns auch beschäftigt hat, ist ein bisschen vielleicht über die Kunst- und Kulturinstitution als eine nachzudenken, die nicht um sich selbst kreist und nur in den eigenen Räumen bleibt, sondern so ein Projekt zu nutzen, dass es uns auch in die Stadt hinausspült, auch mit dem Publikum, um zu sensibilisieren für diese Frage des Raumes und welche Räume verdrängt werden, schützenswert sind. Wir haben vorhin gerade darüber gesprochen, was es da auch für lokale Kämpfe in Bern gibt, auch um aktivistische Räume und so weiter. Also ich glaube, das ist so ein zentrales Thema, auch im Zuge der Neoliberalisierung, die so akzelerationiert irgendwie stattfindet in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
Eva und Andrea, ihr habt viel Recherche betrieben für diese Ausstellung. Ihr beide seid die KuratorInnen. Wie hat sich euer Blick verändert auf die Stadt durch diese Kunstausstellung, die Vorbereitung, die Recherche?
Also ja, ständig. Also es reichert sich ständig an, ob das durch das Lesen ist oder durch dieses Erkunden, das Eva beschrieben hat, was wir in den Workshops eben mit gemeinsam mit dem Publikum unternehmen wollen. Ja, also ich habe so das Gefühl, ich habe viel mehr erfahren über die Entwicklung der modernen Stadt und wie sie mit vielleicht queerer Identität zusammenhängt, über Fragen von Öffentlichkeit und Privat, Stadtentwicklung in Europa in den letzten Jahrzehnten, wie die mit ökonomischen Veränderungen zusammenhängt. Also ich habe das Gefühl, da findet so eine tolle Anreicherung statt auf verschiedenen Ebenen. Auf der Ebene des Wissens, auf der Ebene der körperlichen Erfahrung und des Wandelns durch die Stadt und sich dahin auch zu öffnen, vielleicht irgendwie mir noch unbekannten Leuten zu begegnen. Ich habe das Gefühl, da wächst so richtig was auf diesem Boden.
Also für mich ist es natürlich auch sehr interessant, als eben städtischer Kunstraum, Stadtgalerie, die Stadt, in der
dieser Raum steht, nochmal so aktiver zu erkunden und auch, wie es wird jetzt Frühling, alle Menschen gehen wieder raus. Manchmal merke ich, ich versuche dann wie so mit ein bisschen mit einem anderen Blick durch die Straßen zu gehen und auch so empfänglich zu sein für eben, was passiert rund um mich herum, um ja auch die Stadt irgendwie so bewusst zu erfahren.
Ich habe das Gefühl, das ist auch zeitgemäß, eben sich so richtig lokal zu verorten und eben zu gucken, inwiefern ist mein Raum mit dem umliegenden Raum verknüpft, wer ist in der Nähe, wie Kontakt aufnehmen. Sozusagen die Mauer oder die Grenze der Institution irgendwie zu durchlöchern und porös zu denken und verknüpft.
Andrea Popelka und Eva Knissel haben wir gehört. Andrea Popelka ist Gastkurator in der Gruppenausstellung Sonnendeck, Rosengarten, WC Welle 7. Eva Knüssel hat die Ausstellung mitkuratiert und macht das Programm in der Stadtgalerie Bern. Die Eröffnung der Ausstellung ist am Samstag. Sie ist bis am 13. Juni zu sehen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 24. April. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es am Montag wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Simon Keller und Noah Piu. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Schön, dass ihr dabei gewesen. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.